ja, liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich ganz besonders, dass ich euch heute begrüßen darf zu unserem Podcast-Format «Helvetia, lass uns reden», wo wir vom Strategiedialog 21 ausrichten. Mehr, das ist der André Silberschmidt, seines Zeichens Nationalrat, Vizepräsident von der FDP Schweiz und auch Unternehmer. Und ich bin der Jobst Wagner, der heute das Hosting macht. Unsere Gäste sind Ladies First, heute Payal Parekh, Klimaschützerin, Aktivistin und Campaignerin. Freut mich sehr, Payal, dass du heute bei uns bist. Und der George Steinmann, Künstler, Musiker und Forscher, Humanist aus meiner Sicht. Also willkommen beide bei uns heute zu dem Podcast «Helvetia, lasst uns reden». Wir haben heute das Thema Nachhaltigkeit. Das ist ein grosses Thema, das ist eine breite Überschrift, aber wir wollen das heute ein bisschen kontrovers behandeln und ich werde eigentlich zu der Einstiegsfrage die Frage, Payal, das ist ja sehr inflationär verwendet, man kann es fast nicht mehr hören, Nachhaltigkeit, Klima, Klimastreik. Wie siehst du das? Ist das überhaupt noch richtig, der Begriff? Passt das noch?
Die Begriffe passen umgehend. Und wenn wir schauen, dass vor einer Woche, oder? Der Weltklimarat ist mit dem neuesten Bericht rausgekommen. Und es steht dort, dass wir sind schon 1,2 Grad zu hoch. Und wenn wir haben kaum Chance, unter 1,5 Grad zu bleiben. Und von dem her, wenn ich und du und wir alle zusammen möchten, eine lebbare Zukunft haben, dann muss man handeln. Und es ist extrem wichtig, wie du sagst, dass wir nicht nur darüber schnurren, sondern dass wir jetzt wirklich Aktivitäten unternehmen, die wirklich grosse Auswirkungen haben.
Ja. Zu Aktivitäten heute Morgen ist offenbar auf der Autobahn nach Lausanne eine Aktion gewesen, wo man die Autobahn mit einigen Klimaaktivisten blockiert hat. Bringt das so etwas überhaupt? Das ist doch nur Aktionismus um des Aktionismus willen. Aber eine Lösung ist das auch nicht.
Ich würde sagen, als ich so alt wie André gewesen bin, habe ich gedacht, ja, mal, das bringt es, es bringt nur das. Heutzutage, wenn ich fast 50 bin, würde ich sagen, es ist wie ein Ökosystem. Wir brauchen das, dass Politiker und Politikerinnen wie André, die pushen intern. Wir brauchen diese Aktion. Wir brauchen aber gleichzeitig, dass Leute forschen, dass Leute machen Kunst, um zu erklären, was passiert. Und von dem her, diese Aktion ist ja wichtig, weil vor allem in der Schweiz, unser Land ist klein. Wir haben super ÖV. Wir brauchen nicht mehr die Autobahn. Wir brauchen weniger Autos. Du bist schneller von Bern auf Zürich mit dem Zug als mit dem Auto. Warum sollst du im Stau sitzen? Und von dem her denke ich, es ist wichtig, aber es ist nicht genug und wir brauchen die anderen Akteure genau so wie die Aktivistinnen. Ja.
Nach meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass Klima wird sehr schnell auf CO2 reduziert, auf das Auto oder vielleicht noch auf Heizung. Aber muss man nicht, und da komme ich nochmal auf den Eingang zurück, die Nachhaltigkeit viel vielfältiger 360 Grad anschauen. Zum Beispiel die Biodiversität, da wird eben nicht geredet. Man schießt sich jetzt ein auf die sicher sehr wichtigen 1,5 Grad. Aber das andere kommt schnell wieder nicht vor oder wird rasch beiseite gedrängt oder gar nicht mehr erwähnt. Und ist das nicht einfach auch zu kurz gekumpelt?
Du hast total recht, oder? Wir brauchen ein 360 Grad Bild und auch Lösung. Und ich denke, das war interessant am Samstag, als die Klimastreikbewegung hat entschieden, dass sie bringen das zusammen mit wie wir arbeiten und sagen, hey, warum arbeitet mir so viel? Können wir nicht weniger arbeiten? Es geht nicht nur um weniger CO2, aber es geht um Lebensqualität. Biodiversität ist primär. Das ist leider die nächste Krise. Und die sind Sachen, wenn ein Tier gibt's nicht mehr, wir können das nicht rückgängig machen. Und von dem her, ich arbeite auch mit Leuten an Uni Lausanne zu Suffizienz. Diese Idee, dass wenn wir eigentlich weniger ausstossen und unser Lebensstil ändern, es tut uns und Umwelt gut. Und das ist, was für mich bedeutet Nachhaltigkeit. Und wo ich denke, Unternehmer können sehr viel einen Beitrag dort leisten.
Genau. Und das finde ich wirklich einen sehr lösungsorientierten Ansatz jetzt, dass man also auch der Gesellschaft Nutzen transparent macht. Es ist nicht einfach eine Bewegung, die für sich ist, sondern es soll ein gesellschaftlicher Nutzen sein. Es soll letztlich auch den Wohlstand und Wellbeing sicherstellen. Ich glaube, das kommt aber häufig eben auch mit so Aktionen dann wieder zu kurz, weil man entweder eine konfrontative Rolle hat. Ich habe eine letzte Frage, bevor ich zum George übergehe. Wir sehen jetzt aber, dass durch den Ukraine-Krieg sehr schnell alles wieder verändert wird, dass die Zielsetzungen im Hintergrund gedrängt worden sind. Ja, dass sogar das ganze Thema fossile Brennstoffe natürlich eine extreme Bedeutung eigentlich wieder Klimaziel einnimmt. Warum? Weil jetzt geht es darum Versorgungssicherheit. Man ist noch nicht so weit mit dem Klimawandel. Müssen wir nicht jetzt zuerst den Krieg beenden, bevor wir weitermachen mit dem Klimathema?
Ja, fühlst du dein Leben so, dass wenn etwas passiert, dass alles andere ist, so, wie sagt man auf Deutsch, so off hold? Ich glaube nicht, oder? Und in diesem Fall, es hängt teilweise mit dem Erdöl, Erdgas und Kohle zusammen, weil so wird dieser Krieg finanziert und wie wir wissen, wir brauchen Disruption, oder? Wir brauchen große Wende. Und das ist eine Chance, zu sagen, hey, nicht nur, wir werden nicht mehr von Russland kaufen, sondern von nie mehr kaufen. Und jetzt tun wir Gumpen direkt auf erneuerbare Energie. Weil in der Schweiz zum Beispiel, es ist ein Witz, es ist so billig geworden. Und trotzdem, die Schweiz hat viel zu wenig erneuerbare Energie. Und von dem her, ich denke, es ist, jede Krise ist auch eine Chance.
Genau. Und damit kann ich mit Bemerkung nicht verklemmen. Es ist halt schon, dass zum Beispiel der gleich auch aus den Klima, sehr orientierten Klimakreisen wie die Grünen, wird zum Teil wieder blockiert, dass man die Wasserkraft kann ausbauen, die Staumauern erhöhen. Also, ich glaube, wir müssen da schon nochmal über Bücher auch in der Schweiz, was wir jetzt wirklich wollen und was wichtig ist und was wir bei uns hier in diesem Land auch können, selber bewegen können, namentlich eben die Wasserkraft. George, du hast jetzt das können mit anhören. Wie reagierst du darauf?
Ich unterstütze die Argumente vollkommen, die wir bis jetzt einfach thematisiert haben. Wenn wir aber von der Nachhaltigkeit grundsätzlich reden, dann gibt es eine Komponente, die jetzt auch nicht erwähnt ist und die eben immer nicht erwähnt ist. Nämlich, dass eigentlich die ganze Nachhaltigkeitsfrage im Kontext vor allem mit so den SDGs von der Agenda 2030 eigentlich eine viel, viel grösser gelagerte systemische Frage ist, die quasi eine Weltzukunftsvision ist. Und die natürlich eben unter anderem auch Biodiversität umfasst, ganz andere Fragen auch noch, oder? Letztlich deckt das eigentlich ein System auf, das sagt, es braucht eine komplette, umfassende Neuorientierung von unserer Zivilisation, von unserer Verhaltensweise von der Menschen gegenüber dem Planeten Erde. Also das wäre in dem Sinn natürlich nicht nur jetzt strategische, sondern vor allem auch ethische Kriterien. Wir haben vorhin gehört, Suffizienz, also die Rückkehr zu einem umweltverträglichen Mass, vielleicht Demut, Selbstbegrenzung, also solche Kriterien, das sind die, die mich interessieren. Und ganz wichtig in diesem Kontext für mich als Künstler ist, Nachhaltigkeit ist eigentlich ein kulturelles Phänomen. In allen Nachhaltigkeitsstrategien sind es das von oben ab, also Agenda 2030 von der UNO, das Strategiepapier vom Bundesrat, das Strategiepapier vom Kanton Bern, letztlich die neuesten Strategiepapier von der Stadt Bern, die vergessen das Wort Kultur vollumfänglich. In all diesen Publikationen gibt es das Wort Kultur überhaupt nicht. Und wenn man das bedenkt, heisst ja das auch, Bildung spielt keine Rolle. Im weitesten Sinn bedeutet das auch, dass alles Kulturschaffen überhaupt nicht angeschaut wird als eine Gestaltungskompetenz, die sich in der Klimadebatte, in der Biodiversitätsdebatte, in all diesen Fragen der SDGs überhaupt einmischen kann und einen Beitrag leisten kann, der konstruktiv ist. Das ist mein Thema, das ich als Künstler verfolge, in all meinen Auftritten oder Ausstellungen, die ich habe, oder in all meinen Korrespondenzen mit vielschichtigen Interessenskreisen. Plädiere dafür, dass die Wissensform Kunst oder Kultur eine bedeutende Rolle spielt. Und das ist bis jetzt noch ein Vakuum.
Ja, also das ist sehr wichtig, das findet man tatsächlich auch in den Diskussionen nicht. Aber ich werde noch einen Schritt zurück machen zu deinem Argument. Ja, wir müssen zivilisatorisch nochmal einen Neubeginn starten oder das Ganze sozusagen einen Reset-Button drücken und neu definieren. Die ganze Selbstbewusstseinswertung, wo stehen wir und was wollen wir, kann ich nachvollziehen. Nur, wir haben auf diesem Planet verschiedene Kulturen, wir haben auch verschiedene Stages, Stationen oder Befindlichkeiten. Wir haben sehr weit entwickelt die westliche Welt, auch sehr reiche westliche Welt. Wir haben Afrika, wo das, was wir jetzt diskutieren, wahrscheinlich mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wird, weil die von dem leben. Wir haben Asien, wo sehr aufstrebend ist. Denen geht es erklären, wir müssen jetzt da den Reset-Button drücken. Dann sagen die, ja, das machen die mal schön, aber wir haben im Moment andere Prioritäten. Wir wollen auch den Lebensstandard bekommen, den ihr da habt. Und die müsst uns nicht predigen, was wir zu machen haben. Wie reagierst du auf das?
Das ist ein total berechtigtes Argument. Ich möchte einfach betonen, ich habe das nicht aus einer eurozentrischen Sicht argumentieren. Ich bin expliziter Verfechter und praktiziere das auch seit Jahrzehnten, dass zum Beispiel das Wissen von den indigenen Kulturen eine ganz grosse Rolle spielt. Also ich arbeite immer wieder auch mit Repräsentanten von indigenen Kulturen zusammen für Projekte, oder? Sei das jetzt Sami oder Inuit, Gomi. Das finde ich ganz wichtig, dass es nicht aus einer eurozentrischen Sicht so moralisierend daherkommt. Was ich viel mehr finde mit einem systemischen Problem, ist eigentlich das. Wir haben, und vorhin ist erwähnt worden, der allerneueste IPCC Climate Report, oder? Der dritte, wo nicht alle zusammen studieren, weil ich sehr viele Kontakte habe mit Klimaphysikern. Der IPCC-Report lässt keine Zweifel mehr offen, dass absolut dringendster Handlungsbedarf besteht. Und zwar in sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und natürlich sage ich als Künstler, das beinhaltet einfach auch wieder das kulturelle oder das ästhetische Bewusstsein. Aber wir haben wirklich jetzt einen dringendsten Handlungsbedarf, wie running out of time. Okay. Und das ist, was ich auch sagen.
Ich glaube, das müssen wir heute nicht diskutieren. Es besteht ein Handlungsbedarf, da sind wir sicher alle einig. Und wenn wir auch auf Gas würden rausgehen, die Frage ist einfach, wie wir es machen und wie wir auch die Menschen, die jetzt noch nicht den Zugang zu all diesen Mitteln haben, die wir haben, können überzeugen am Ende und auch erklären, warum das nötig ist. Und dort ist aus meiner Warte eigentlich eins wichtig, dass wir beispielhaft das machen, und zwar auf dem Bereich, wo wir können bewegen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern selber, wenn man jetzt gehört, dass in der Arktis die Müllhalden auch wachsen und primär eigentlich auch Abfall, Plastik und weiss nicht was dort ist, wo aus den entwickelten Ländern kommt, dann deutet das wahrscheinlich darauf hin, dass wir auch noch Hausaufgaben zu machen haben. André, du bist ja der Politiker hier in der Runde. Und Politik wird ja heute sehr schnell nach Lösungen befragt und erwartet, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass es uns alle betrifft. Aber deine Haltung jetzt zu dem, was ausgeführt worden ist, was siehst du als grössten Handlungsbedarf aus der Politik raus? Und wo stehen wir schon, was haben wir erreicht und wo würdest du sagen, wir müssen nachlegen, zum Beispiel zu dem Thema Kultur, wo zu wenig involviert wird?
Ich glaube, der Alarmismus, wo gesagt worden ist, der ist wichtig und richtig, oder? Dass man das auch aufzeigt. Beim Aktionismus habe ich ein bisschen Mühe, weil ich das Gefühl habe, es könnte dann auch kontraproduktiv werden, dass man vielleicht gewisse Bevölkerungsschichten eher tut, in eine Ecke treiben, wo sie dann prinzipiell gegen vielleicht den Klimaschutz sind, wenn jetzt sie eben nicht pünktlich zur Arbeit kommen können morgen, wenn die Autobahn blockiert ist. Ich glaube auch generell das Narrativ, mit vielen, wo ich rede, vielleicht auch ein Bürgerlichen, wo grundsätzlich eigentlich, ist eigentlich auch ein bürgerlicher Wert, dass man der Natur zurückhalten. viele haben wie Angst, dass ihre Lebensqualität abnimmt, oder? Dass wir, und teilweise höre ich also Forderungen, man soll nicht mehr fliegen oder nicht mehr Auto fahren. Und ich glaube, was wichtig ist im ganzen Narrativ, ist, dass wir mit dem Klimaschutz und mit der Nachhaltigkeit eigentlich mehr und ein besseres Leben wollen. Und nicht weniger leben. Also, ich meine nicht in die Steinzeit zurück, oder? Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir die Bevölkerung mitnehmen können, dass wir eigentlich, ihnen aufzeigen, dass eine nachhaltigere Zukunft auch für sie persönlich besser ist. Wenn man selber das Gefühl hat, und ich höre das ab und zu, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht von diesen Leuten, dass sie müssen, quasi auf die Hälfte, was bis jetzt ihre Lebensfreude ausmacht, verzichten in Zukunft, glaube ich, können das schwierige politische Debatten geben. Und da kommen wir jetzt auf die politische Dimension zurück. Ich meine, wir haben das Nein gehabt zum CO2-Gesetz, das ist jetzt knapp ein Jahr her, und das hat uns schon recht zurückgekehrt, weil das CO2-Gesetz ist ja nicht besonders ambitioniert gewesen, es ist auch nicht besonders schlecht gewesen, aber es ist in dem Sinne so ein, sagt man, gut schweizerischer Kompromiss gewesen, aber doch hat es eine Ablehnung gegeben, und ich glaube, das muss uns auch ein bisschen alarmieren in der Politik, dass wir es versuchen einfacher zu machen, glaube ich. Einfachere Lösungen, die aber nicht weniger Nutzen dadurch haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht versucht, von jeder Lobbyseite noch auch ihre spezifischen Anliegen, und es gibt auch, schlussendlich gibt es auf jeder Seite eine Lobby, dass man viel mehr versucht, eigentlich entlang von der Wissenschaft Ziel definieren. Und dann die verschiedenen Wirtschaft und Bevölkerung auch in Pflicht nehmen. Heute ist der Bericht vom Bundesrat, wo es um die Erfüllung geht vom Pariser Klimaabkommen, wo er sagt, im Jahr 2020 hat eigentlich nur die Industrie ihre Soll-Absenkungspfad erfüllt. Aber der ganze Bereich Verkehr zum Beispiel hat es noch nicht erfüllt. Obwohl ja im 2020 wir 2 Monate im Lockdown gewesen sind, oder? Also, obwohl eigentlich die ganze Wirtschaft, und die Bevölkerung runtergefahren worden ist, hat man es auch dann nicht geschafft, die Ziele zu erreichen. Nur in der Industrie, und das habe ich spannend gefunden, weil bei der Industrie haben wir schon sehr lange, ein Zielvereinbarungssystem, wo man einfach sagt, hey, ihr habt einen Absenkpfad, und wenn ihr den nicht erreicht, dann zahlt ihr einen Penalty, und wenn ihr ihn erreicht, zahlt ihr keinen Penalty. Und ich glaube, das sind so einfache Systeme, die aber durchaus griffig sind, und darum wir in der Politik vielleicht in Zukunft versuchen, nicht 200-seitige Gesetzestext zu machen, sondern 20-seitige. Dafür ganz klar einen Absenkungspfad und dann aber eben auch ein Bonus-Malus-System einführen. Und ich glaube, das wäre der richtige Weg.
Okay, das klingt alles sehr nett und gut. Wenn ich aber sehe, ich stelle jetzt eine Behauptung auf, das CO2-Gesetz viel einfacher wäre gewesen und viel, viel weniger Partikularinteressen drin wären gewesen. Es hat eine Partei gegeben, die hat den Ausschlag gegeben, sage ich, das eben banalisiert hat, im Sinn, willst du mehr für einen Most zahlen, ja oder nein, oder? Und dort spricht man natürlich, oder hat man sehr viele Leute angesprochen, die auf das Auto angewiesen sind, wo halt Handwerker sind und ähnliche, und die sagen, hey, ich bin ja nicht blöd, warum soll ich da etwas zustimmen, wo vielleicht mir so und so viel mehr Franken pro Tag kostet, weil ich mehr muss zahlen, wenn ich meinen Tank wieder auffülle. Und das ist natürlich, eben, du hast vom Narrativ geredet, hat das Narrativ nicht überzeugt, weil am Ende, ja, die Jacke ist näher als die Hose und das Portemonnaie ebenfalls. Insofern, was kann man denn da noch besser machen? Und das hat aber auch damit zu tun, dass zum Teil wissenschaftliche Erkenntnisse auch nicht anerkannt werden, dass man dort halt mit Fake News oder mit zum Teil eigenartigen, unseriösen Argumenten versucht, etwas benebeln, wo eigentlich klare Fakten sind und das damit auch aushebeln. Also zwei Punkte, wo ich gerne nochmal wissen möchte. Einerseits die Banalisierung von gewissen komplexen Argumenten funktioniert zum Teil eben auch nicht, weil gegenseitig nachher die Banalisierung wunderbar argumentiert, und B, die wissenschaftliche Erkenntnis oder das Standing von der Wissenschaft grundsätzlich, das ist übrigens auch ein Anliegen vom Strategiedialog, das mit Wissenschaft einbeziehen, und zwar sachlich, die hat einen sehr schweren Stand. Haben wir auch bei Covid gesehen, aber das wollen wir jetzt nicht im Detail anschauen. Was siehst du da, André?
Ich glaube, gut ist, wenn man in der Politik ein bisschen die Massnahmen, die schon funktioniert haben in der Vergangenheit, vielleicht verstärken, oder? Also eben gerade in der Industrie klappt es mega gut in der Schweiz, dass wir den Absenkpfad einhalten können. Wieso machen wir das Gleiche für den Verkehr, oder? Ich glaube, wenn wir quasi im Parlament sagen, es gibt zusätzliche Steuern und Abgaben und dann eben, dann wir gerade in der Landbevölkerung, dann werden Plakate aufgehängt dagegen und dann sind wir quasi im Klassenkampf, oder? Quasi die urbane Velofahrer gegen den ländlichen Autofahrer. Und ich glaube, das müssen wir vermeiden, sondern wir müssen schauen, dass wir einen Schritt zurückgehen und sagen, generell sind einfach Brennstoffimporteure in der Pflicht, oder? Und die haben dann ein eigenes Interesse, dass sie vielleicht viel mehr auch elektrifizieren oder alternative, nachhaltigere Antriebstoffe importieren als eben die fossilen. Also, glaube ich, kann helfen, wenn man wirklich die Leute die Verantwortung nimmt und nicht schon wir bestimmen, wer jetzt wie viel wo mehr Steuern muss zahlen. Und das Zweite, was die Wissenschaft betrifft, glaube ich, braucht es eine gewisse grössere Offenheit von der Politik. Und ich habe jetzt vorher ein bisschen über die Lobby geschumpfen, genereller Natur. Aber man muss halt sehen, die Wissenschaft hat eigentlich fast keine Lobby, oder? Und es ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch, wenn ich sage, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Lobby, quasi, oder? Weil eigentlich habe ich überall genug von jeder Seite. Yeah. Aber ich muss sagen, so ein bisschen als Korrektiv eigentlich wäre das
durchaus wichtig. Was meinst du da?
Also, zuerst einmal zu der Wissenschaft. Das finde ich ein ganz grosses Problem. Weil die Kompetenzen von den, sagen wir jetzt mal, den Klimawissenschaftler, aber auch vielleicht Naturwissenschaften ganz generell, das weiss ich aus den Gesprächen und den Dialogen, die ich führe mit diesen Forschern, dass eigentlich das nicht in gebührender Weise ankommt in der Politik. Und vor allem auch nicht zu einem wirklichen expliziten Handlungsbedarf führt. Und was Lobby natürlich anbetrifft, wenn du das jetzt sagst, André, das ist natürlich in der Kunst noch viel, viel expliziter, oder? Als Künstler stehst du vollkommen im Schilf zu diesem Thema. Intern im Kunstbetrieb, wo vollkommen anders orientiert ist, was zu formal ästhetischen Dimensionen geht und nicht zu Haltungsfragen. Aber überhaupt auch in der Kunst. Es ist einfach so, ja, Kunst hat natürlich kein Lobby. Und das ist ja fast schon ein bisschen ein verzweifelter Versuch von mir mit all meinen Korrespondenzen und mit dem Bundesrat, überhaupt zu sagen, hey, nehmt die Form von Wissen mit in euren Entscheidungsstrategien und glaubt daran, dass kreative Menschen vielleicht mit Emotionen, aber mit Ästhetik könnten einen wichtigen Beitrag leisten, oder? Und das heisst eigentlich auch, gerade jetzt in der CO2-Abstimmung, es ist ein explizit Kommunikationsproblem. Und der könnte Kunst ganz bestimmten Beitrag leisten, weil eigentlich ja. Kunst will mit ihren Werk kommunizieren. Also ich plädiere unbedingt für einen Dialog, für eine Kultur vom Dialog und für einen Brückenschlag zwischen den verschiedenen
Wissensformen. Das muss aber auch gewollt sein. Das muss man auch letztlich von der Politik, die natürlich hier eine wichtige Rolle spielt. Aber ich sehe dort eigentlich, oder sehe die Politik mehr als eine Transponderfunktion. Aber heute tut sich Politik im Prinzip als Verhinderungsposition aufstellen, weil einfach die extreme Gegensätzlichkeit, die sich aufgebaut hat, und die Dogmen, die dort deponiert worden sind oder ständig deponiert werden, gar nicht lösungsorientiert sind, sondern es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wir haben vom Strategiedialog 21 ein Chancenbarometer, wo wir mit der HSG zusammen repräsentative Befragungen seit 3 Jahren machen, mit 4.500 Schweizerinnen und Schweizer. Und interessanterweise ist das Thema Klima, und das spielt normal in deine Payal und in deine, George, grundsätzliche Ausführung rein, die sehen grosse Chancen, die Bevölkerung. Die sagen nicht, es ist schlecht, dass wir hier mit dem Klimathema uns auseinandersetzen. Die Frage ist eben nach wie vor, wie können wir das machen und wie können wir dort die Bevölkerung mit einbeziehen. Jetzt möchte ich gerne nochmal wissen von dir, Payal, Folgendes. Wir haben es ein bisschen angeklingen, also wir haben gesagt, die Kultur muss man einbeziehen, das Narrativ muss stimmen, die Argumentation, die Kommunikation muss noch deutlich verbessert und verändert werden, damit man eine größere Anzahl Leute abholen kann für das Thema. Die Industrie arbeitet zielorientiert, kann auch im Unternehmen etwas bewegen, was vielleicht sonst generell schwieriger ist zu bewegen. Und eins dünkt mir, und das ist meine Frage an dich, kommt auch ein bisschen zu kurz, das sage ich jetzt als Unternehmer, das ist das Thema Technologie. Man hat den Eindruck, dass Klimabewegung und Aktivisten primär technologiefindlich sind. Sie sind sind gegen etwas, respektive zwar für das Klima, aber dann ist man gegen das Auto und gegen zum Teil eben Ausbau von der Wasserkraft und, und. Das empfinde ich schon als Widerspruch. Deine Meinung?
Also, weißt, Klima ist kein technisches Problem. Ich bin in die Schweiz gekommen, weil ich wie Thomas Stocker bin ich Postdoktorandin. Es ist kein wissenschaftliches Problem. Es ist ein kulturelles, soziales und politisches Problem. Die Technologien sind da. IPCC-Bericht letzte Woche zeigt von 5 und 6 Sektoren, nur im so Sektor Beton und irgendetwas anderes, braucht es noch ein bisschen Technologie. Aber mehr oder weniger, die Technologie ist da. Und die Aktivisten sagen ganz klar, fossile Brennstoffe muss im Boden bleiben, wir brauchen mehr erneuerbare Energie. Das ist Technologie, oder? Und wir wissen auch, die Technologien, die CO2 so auszunehmen, die funktioniert bis jetzt nicht. Obwohl wir sind jetzt aus äußerer Rücken sind gegen die Wand und müssen wir das. Von dem her würde ich nicht sagen, dass Aktivisten sind gegen Technologien. Es sind manche, haben sie aufzeigen, dass problematisch sind, aber vielmehr, es ist geht in Richtung diese 360-Grad- Bild. Wie muss, weil das ist alles geführt von unserer Wirtschaft. Was für eine Wirtschaft haben wir? Wie schauen wir, dass es weniger Gleichheiten in der Welt gibt? Weil wir wissen, dass, sorry, aber wir sind die 10% reichsten Leute in der Welt. Und wir sind für 34-45% von CO2-Ausstoß verantwortlich.
Okay, aber gleich nochmal, also die Leute, die sagen, wir müssen mehr in die alternative erneuerbare Energie investieren, sind zum Teil auch die gleichen Leute, ich kann es nochmal wiederholen, die zum Beispiel gegen den Staumauerausbau vom Grimsel ist. Und das ist doch einfach, das ist doch kontraproduktiv. Wenn, dann müssen wir nochmal halt alle miteinander zusammenkommen, gerade in der jetzigen Situation, oder? Nein, jetzt geheißen, ja, jetzt sind wir in der Klima, Wende, wie es in Deutschland heisst, oder nach der Leuthard, ihrem Kopiismus von der Merkel, hat es geheissen, ja, wir bringen das her. Jetzt haben wir es noch nicht hergebracht, weil morgen der Gashahn und Ölhahn abgedreht wird, dann haben wir ein Riesenproblem. Müssen wir doch erst recht jetzt vorwärts machen mit dem, was wir in der Schweiz können, André. Müsstet ihr da nicht auch als Partei auf den Bundesrat einwirken, dass man jetzt endlich mal alle Stakeholders einbezieht und sagt, es gibt ein Roundtable, jetzt sollen all die Umweltverbände mit an den Tisch und müssen sich dazu bekennen, sagen, jawohl, es ist nicht schön und es ist vielleicht für die Biodiversität auch nicht ideal, aber wir brauchen eben den Eigenversorgungsgrad, sonst sind wir auch wieder abhängig von anderen Thema Wasserkraft. Wie siehst du das?
Ich sehe sehr viele Chancen in dieser Form von runden Tisch. Ich glaube, das ist enorm wichtig und da muss man der Bundesrätin Sommaruga auch ein Kränzchen widmen, dass sie das im Bereich Wasserkraft versucht hat. Sie hat dann mäßige Erfolge erzielt, oder? Aber sie hat wenigstens ein bisschen in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, was auch noch wichtiger ist, ist, dass die Bevölkerung auch viel mehr weiss, was ist heute überhaupt möglich. Ich wohne in einer Stockwerkseigentumsgesellschaft und ich habe einen Kollegen, der tut Solarpanels montieren. Da habe ich mal gesagt, mach mal eine Offerte, oder? Für uns sind doch 3 Hausnummern in der Stadt Zürich, also ein grosser Block. Und der hat eine Offerte gemacht und innerhalb von 7 Jahren hättest du das alles amortisiert. Ja. Und wenn du denkst, es läuft etwa 20 Jahre, dann hast du eigentlich 13 Jahre lang Gewinne, Anführungszeichen, die du machst, oder? Und ich glaube, das sind so Themen, oder unsere Firma, die in der Stadt Zürich ist, die hat gratis eine Umweltberatung zu gut von der Stadt Zürich. Das habe ich alles nicht gewusst, weil ich selber in der Politik bin. Aber ich glaube, es gibt heute schon so viel. Und es ist eigentlich, wie du ein bisschen gesagt hast, viel Technologie ist rum. Ich glaube, ganz alle haben wir noch nicht erfunden, aber es ist sicher schon viel rum. Aber für mich ist es eigentlich nicht nur, dass jetzt wir das neues Gesetz, und natürlich müssen wir ein neues CO2-Gesetz machen. Aber ich glaube, wir müssen auch überlegen, wie können wir die Bevölkerung viel mehr auch darüber informieren, was heute schon möglich ist, oder? Und ich glaube, da ist noch so viel Potenzial eigentlich rum, wo es gar nicht jetzt mehr Subventionen oder mehr Strafsteuer oder was auch immer braucht, sondern wo einfach die Bevölkerung das muss checken, dass sie eigentlich sehr viel Potenzial auch auf ihrem eigenen Dach oder im eigenen Verhalten haben.
Ja, wir sind schon langsam ein bisschen in Richtung Schlussrunde. Ich werde bei dir, George, nochmal nachdoppeln. Was wünschst du dir? Ich spreche dich jetzt als Kulturschaffender an. Du hast auch speziell das Thema Kultur im umfassenden Sinn, du ja auch einmal genannt, wo noch mehr müsste, auf den Tisch kommen und mehr müsste abgebildet werden und involviert werden, die Kulturschaffenden. Wenn wir jetzt mal so das Bild kreieren von einem Roundtable, dass wir nochmal alle wichtigen Stakeholders, bleiben wir jetzt in der Schweiz, ich glaube, es ist ein globales Thema, aber das Gute soll beginnen zu Hause. Was würdest du dir wünschen oder wo hast du noch konkrete Vorschläge, wie man jetzt dort könnte gerade rasch und möglichst zielgerichtet agieren?
Zwei Hauptpunkte. Also Kultur vom Dialog. Und das beinhaltet zum Beispiel Thinktanks, das braucht Roundtables. Ich habe Frau Samaruga übrigens auf ihren Vorschlag hin selber eine Konzeption entwickelt für eine Klima- und Biodiversitäts-Roundtable unter Inkludierung von Kulturschaffenden. Das ist leider abgelehnt worden.
Ich finde, mit Begründung?
Begründung ist, dass aus pragmatisch-politischen Gründen Kulturschaffende keinen Beitrag leisten können, der konstruktiv ist. Das ist schriftlich verbürgt. Also, das ist eine Debatte, die unbedingt geführt werden
muss. Das ist schon sehr hart.
Das ist eine harte Begründung, ja. Das hat zu einem ziemlich langen Gespräch geführt, ja. Auch mit der Direktorin vom Bundesamt für Umwelt.
Ja.
Ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf die Rolle von mir mit einem EDA-Mandat an der COP 21 und 23, wo enorme Widerstand hat kreiert, warum das überhaupt ein Künstler in einer offiziellen Delegation soll wieder dabei sein oder nicht. Oder? Also, ich plädiere unbedingt für einen Brückenschlag und für einen konstruktiven Dialog von verschiedensten Stakeholders respektive Interessenten. Und das steht übrigens explizit sowohl im Paris Agreement, wie im allerletzten IPCC Reports, wo sagt, wir können die Komplexität, und das wäre ein anderes Thema, nur im Dialog mit allen Formen von Wissen, inklusive zum Beispiel auch Kulturen von den Indigenen, lösen und zu gültigen Resultaten kommen. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das wäre quasi der Visionsgedanke, wo die Kunst einen Beitrag leisten könnte, ist, mich interessiert viel mehr nicht nur die Reparatur, sondern die Prävention. Mhm. Also quasi der Ansatz von dem, was können wir zusammen in allen unseren Kompetenzen leisten, um präventiv zu arbeiten, anstatt nachher Milliardenbeträge zu verwenden für die Reparatur von all dem, was schon zerstört ist, sagen wir jetzt Biodiversität oder was immer. Also, ein konstruktiver Beitrag. Mhm. Reden wir einmal auch über Prävention und nicht nur immer über Verhinderung oder Reparatur. Und das wäre ein konstruktiver Beitrag, der kann auch Technologie unbedingt eine wichtige Rolle spielen dazu. Aber auch die Kunst.
Payal, die aktivistische Bewegung ist vielleicht auch nicht immer so dialogfähig. Oder würdest du dir an den Roundtable mitbegeben?
Ich würde es unbedingt. Und ich würde sagen, die Rolle manchmal, es kommt einfach darauf an, manchmal ist die Rolle von Aktivisten einfach zerstörend zu sein oder Disruption zu machen, vielleicht wie das, was in Lausanne auf der Autobahn passiert ist, oder? Und manchmal ist es die Rolle einfach mit ganz anderen Ideen zu kommen. Manchmal ist die Idee, würde ich sagen, zum Organizing, dass zum Beispiel, ich finde das bei dem CO2-Gesetz, dass Leute auf dem Land, die weniger verdient haben, weniger Ausbildung haben, die haben Nein abgestimmt. Und als jemand, der in Indien und USA und Deutschland Organizing gemacht hat, habe ich das Gefühl gehabt, Leute sind nicht auf die Leute gegangen. Die Kommunikation hat auch gefehlt. Und ich denke, das Gesetz hätte schon einfacher sein können. Aber oft als Wissenschaftlerin habe ich erklären müssen, etwas, was ziemlich kompliziert ist. Und es kommt darauf an, nehmen wir uns die Zeit, oder? Und wenn ich denke, dass zum Beispiel etwas, das wäre, was Aktivisten würden machen, Politiker würden interessant finden, denke ich, und Künstlerinnen und Künstlerinnen, ist, was ist, wenn damals hat man eine Tour gemacht mit ein paar von denen guten, wir haben viele gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Schweiz. Und es ist eine Art, aus, die redet ein bisschen und Künstler und Künstlerinnen helfen denen, dass man sie versteht. Und dann es gibt vielleicht das Theater oder irgendetwas, das mit Tradition in der Schweiz zu tun hat. Weil wir sind in einer Situation, wo ich würde auch Leute wie ich hassen auf dem Land. Wir sind arrogant, sehr oft. Und das wäre so eine Brücke zu bauen, ja, oder? Ja. Und von dem her denke ich einfach, Aktivisten können hilfreich sein, verschiedene Rollen zu spielen. Und ich denke, es würde keinen Sinn machen, bei so einem Roundtable nicht mitzumachen.
Okay. André, du hast ja vorhin der Umweltministerin ein Lob gezahlt. Sie ist zwar nicht aus deiner Partei, aber immerhin. Jetzt haben wir eine relativ harsche Reaktion gehört auf eine Einlassung und das Plädoyer, wo vom George und auch von den Kulturschaffenden ist, wo, dass man dort mitschaffen soll. Ja, sogar das Pariser Abkommen sagt, dass alle Formen des Wissens sollen involviert werden. Also ist das wirklich nachher eine gute Basis, um eben den gesellschaftsübergreifenden Dialog zu führen, den es offenbar braucht? Weil wenn man Brücken schlagen will, dann muss man dort auch noch andere Schrauben können drehen oder andere Türen auftun und nicht einfach offenbar nur auf die, sage ich jetzt mal, fachspezifische Schiene setzen. Was könntest du dir da als Politiker vorstellen, noch zu bewegen?
Es ist für mich schwierig, jetzt den Einzelfall zu kommentieren, weil ich kenne den Hintergrund nicht, oder? Aber ich sehe es, wenn man einen Roundtable macht, ist es natürlich schon wichtig, dass man irgendwo durch eben die 360 Grad Blick auch hat. Ich glaube, was mir noch wichtig ist, vielleicht gegen den Schluss das noch zu sagen, Politik kann die Umwelt oder das Klima nicht retten. Da muss man sich einfach bewusst sein. Am Schluss ist es die Menschheit. Und ein Teil von der Menschheit ist natürlich Politik, aber ist auch Kulturschaffende, ist auch die Wirtschaft. Das sind eigentlich alle, oder? Und ich glaube, wir müssen dringend unsere Hausaufgaben machen. Wahrscheinlich machen wir es in der Schweiz nicht am schlechtesten, würde ich jetzt sagen. Also ich finde, das darf man durchaus auch sagen. Wir haben in der Schweiz schon, wir haben schon das CO2-Gesetz gehabt. Das war eigentlich ja nur eine Revision gewesen. Wir haben, gerade in der Industrie haben wir einen guten Absenkpfad, der eingehalten wird. Ich glaube, da haben uns andere Länder mit ähnlichem Wohlstandslevel, können durchaus auch vielleicht von der Schweiz noch lernen. Aber es ist natürlich noch lange nicht genug und wir müssen noch viel mehr machen. Da sind wir uns einig, oder? Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben nicht nur versucht, dann in der Politik, ja, irgendwo durch die alleinige Lösung zu suchen, sondern ein bisschen die eigene Blase verlässt. Und ich habe jetzt auch viel können lernen heute in dem Gespräch, weil ich komme sonst wenig im Austausch mit, aus Kulturschaffenden, aus Aktivistenkreisen. Und ich denke, das ist wichtig, oder? Dass man, sich selber ein bisschen bereit ist, das Hoffnungsohr zu haben.
Vielen Dank. Liebe Gäste, ich werde noch ganz kurzes Resümee machen, aber ich glaube, dieses Wort in Gottes Ohr, André, es ist eben genau das und auch danke für deine Ehrlichkeit, dass das eben offenbares Manko ist. Ich glaube, da erkennen wir, dass zu wenig Stakeholders in dem umfassenden Sinn, wo wir jetzt heute haben, ein bisschen rausgeschafft, nämlich der Begriff Nachhaltigkeit als kultureller Begriff, als Dialog, als konstruktiver Dialog, als etwas, wo alle Formen von Wissen, wie das auch im Pariser Akkord steht, umfasst, dass man das sollen verstehen und nicht nur eindimensional oder die Silo-Betrachtung, die zum Teil stattfindet, dass man dort eben eine inklusivere und gesellschaftsübergreifende Ableitung treffen kann. Die Kommunikation muss auch verbessert werden, da bin ich einverstanden, aber Kommunikation ist immer ein Erfolg von etwas und zuerst müssen wir mal eben das Akkord herbeiführen. Ich glaube, die Idee von einem runden Tisch, der aber nicht nur eine stattfindet, sondern sollte alle Stakeholders, ich sage es nochmal, die aus der Wissenschaft, aus der Kultur, in diesem umfassenderen, auch humanistischeren Begriff zu reden, dass das einfach fehlt und dass man dort müsste ansetzen. Biodiversität gehört natürlich dazu, ganzheitlich. Und was ich mir auch notiert habe, ist nicht nur Reparatur betreiben, sondern Prävention. Wir können auch von den indigenen Völkern etwas lernen. Das wird zum Teil einfach gerade vom Tisch gewischt, so ungefähr. Das ist gar nichts. Das ist eben nicht wahr. Die sind sicher nicht die, die die Umwelt verschmutzen, sondern die die Umwelt belasten, sind ganz andere Kräfte. In diesem Sinn, liebe Gäste, herzlichen Dank. Ein Thema, das weiterhin hochbrisant ist und wo wir weiter daran arbeiten. Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke.
Danke vielmals.